Willkommen bei Weltkirche aktuell aus dem Münchner Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Das Verehren heiliger Bilder gehört mit Sicherheit zum Wesen katholischer Frömmigkeit und ist außerdem Kennzeichen eines großen künstlerischen Erbes. Noch mehr gilt dies für die orthodoxen Kirchen, für deren Gläubige die Ikonen gar Fenster zur Ewigkeit darstellen. Es gibt aber auch Bilder, die streng genommen gar keine sind, denn sie können nicht von Menschenhand geschaffen worden sein. Ihre Entstehung bleibt ein Rätsel. Um solche Bilder und Abbildungen soll es in den ersten drei Juli-Sendungen gehen. Wir werden sprechen über das Turiner Grabtuch und auch über das Muschelseidentuch von Manopello. Beide zählen zu den wichtigsten Reliquien überhaupt. Den Anfang wollen wir aber machen mit einem Bild, das die Mutter Gottes zeigt, so wie sie im Jahr 1531 im mexikanischen Guadalupe einem einfachen Indio erschienen ist. Und dieses Bild hat nicht nur Guadalupe zum weltweit größten Wallfahrtsort überhaupt gemacht, es hat auch dafür gesorgt, dass fast ein ganzer Kontinent binnen kürzester Zeit sich zum Christentum bekehrte. Wie, das hat uns der Publizist Paul Badde in einem Gespräch für Weltkirche aktuell erläutert, das wir heute auf vielfachen Wunsch wiederholen. Die Fragen stellte ihm Michael Rack.
Herr Badde, Weltkirche aktuell heißt unsere Sendung und mancher, der uns jetzt zuhört, wird sich fragen, was hat eigentlich Maria von Guadalupe in dieser Sendung zu suchen? Und den ersten Teil dieser Frage reiche ich gleich an Sie weiter. Welche Bedeutung hat Maria von Guadalupe eigentlich für die Weltkirche?
Wir nehmen ja als gegeben hin, dass Südamerika das ein Teil der westlichen Welt ist. Aber wir vergleichen nicht mit Afrika. Afrika ist genauso früh missioniert worden. Asien ist genauso früh missioniert worden. Aber man kann nicht von Afrika als dem christlichen Kontinent sprechen. Genauso wenig von Asien. Aber in Südamerika war es anders. In Südamerika war der gleiche Eroberungsprozess, der gleiche Entdeckungsprozess. Die haben mit sehr guten Missionaren, die im Gefolge der sehr grausamen Konquistadoren waren. Man muss auch sagen, die Eroberer waren nicht so grausam, das war einfach ein ungeheurer Zusammenprall der Zivilisationen.
Ja, dem wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen widmen. Wie war denn damals die Situation in Mexiko vor dieser Erscheinung?
Damals war Spanien die größte Militärmacht. Man kann sich das heute vorstellen, aber damals war Spanien das Amerika der alten Welt. Das war die waren kriegstechnisch waren die am weitesten fortgebildet. Die waren zum Teil der Schrecken Europas. Das war die hochzivilisierteste, auch militärtechnische, hochzivilisierteste Macht der alten Welt. Kolumbus traf in den Inseln, im Grunde waren es alles Steinzeitkulturen. Auf den Inseln waren primitive Steinzeitkulturen, keine Hochkulturen. Und diese Inseln hatten all diesen Zusammenprall der Kulturen nicht überlebt. Das war einfach diese Militärmaschine der Spanier und diese, ich will es jetzt gar nicht qualitativ gemeint, aber diese sehr auch militärisch niedrigen Indiervölker auf den Inseln, das war einfach, man kann sich das vorstellen, das ist ja klar, das ist ja nicht so, dass die Heilsarmee Amerika entdeckt. Das waren Spanier, das war eine Militärmacht.
Und nicht überlebt, das heißt, dass die indianische Bevölkerung in diesen Inseln
ausgerottet.
Komplett ausgerottet wurde. Und jetzt im Jahr 1519 ist ja Cortés in Mexiko gelandet. Und da ist es ja ganz anders gelaufen. Auf welche Kultur sind denn die Spanier dort gestoßen? Die Azteken, die sie da angetroffen haben, was war das für eine Kultur?
Es war eine Hochkultur, aber eben auch eine Steinzeitkultur. Es war so mit großen Städten, mit fantastischen Infrastrukturen, mit einer sehr gut ausgebildeten Elite, militärisch waren die sehr weit. Aber es war, das Rad war nicht erfunden, Eisen war nicht im Gebrauch. Es war eine sehr hochstehende Steinzeitkultur. Und aber das Bezeichnende, muss man sagen, der aztekischen Kultur war, dass sie von dem ungeheuren Todesvirus besessen waren.
Ja, was bedeutet das im Einzelnen? Es wird ja oft gesagt und gedacht, immer wenn die Christen neue Gebiete erobert haben, wenn sie auch missionieren wollten, sie dann gewachsene Kulturen vernichtet haben, die eigentlich gut für die Menschen gewesen sind. Man hat immer so das Bild vor Augen des fröhlichen, unbeschwerten Indios oder Eingeborenen. Und dann kommen die Christen und machen das alles kaputt. Aber in Wirklichkeit waren ja diese Kulturen nicht so unproblematisch, wie man immer denkt.
Also von dem fröhlichen, unbeschwerten Indio kann in Mexiko überhaupt nicht die Rede sein. Und man muss, wenn wir jetzt die Jungfrau von Guadalupe ganz beiseite lassen, wenn wir auch alles andere beiseite lassen, jedem ist sehr gut gedient, wenn man mexikanische Literatur liest, also aztekische Lieder. Bis zur Ankunft der Spanier ist eine ungeheuer melancholische Literatur. Die Lieder, man könnte heute noch weinen, das geht nur um Tod und Vergänglichkeit. Und das ist dass eine Kultur schwermütig geworden war, noch schwer, also die lag am Boden, die Herzen lagen am Boden. Und nach der Entdeckung der Spanier, wir haben sie alle so kennengelernt im Geschichtsunterricht, dass die Spanier kommen dahin, überrollen das, fangen ein Terrorregiment an. Die Literatur erzählt was anderes. Die Literatur wird danach ungeheuer hoffnungsvoll. Es wird da in die Literatur, als würde eine Morgenröte reinkommen. Es bekommt plötzlich eine Heiterkeit, die vorher absolut unbekannt war. Also wenn man nur diesen literarischen Aspekt nimmt.
Diese Melancholie und dieser Todestrieb, der damals in der Kultur war, der kam ja wohl aus der Religion auch. Ja. Was haben die denn für eine Religion gepflegt?
Wir können uns vielleicht nur mehr mit der Spitze beschäftigen, war diese Opferkult, der zum Teil kannibalisch war, aber vor allen Dingen eine große, dass die Götter brauchen Opfer, damit die Sonne überhaupt jeden Morgen wieder aufging. Und das wurde fast zu einem kollektiven Wahn. Die hatten nachher Kriege geführt, sogenannte Blumenkriege, nicht um Eroberungen zu machen, nicht um sich zu bereichern, sondern nur um Opfer zu bekommen, die geopfert wurden, wo den Leuten das Herz aus dem lebendigen Leib rausgerissen wurde, für die Götter.
Also die Azteken hatten eine so große Angst vor ihren Göttern, dass sie geglaubt haben, nur mit ständigem Menschenopfer, dass die Götter irgendwie ruhig stimmen zu können. Ja. Und jetzt sind die Spanier gekommen, auf diese Kultur getroffen. Und was ist da passiert?
Als die Spanier die Azteken, einmal, sie waren am Anfang fasziniert von den Städten. Mexico City, Tenochtitlan, das alle sagen, das wäre schöner als Venedig gewesen, diese Lagune. Es muss eine traumhaft schöne Stadt gewesen sein. Das war der erste Eindruck. Aber der zweite Eindruck, das heißt, die wussten vorher schon Bescheid, waren diese Begegnung mit diesen Opferkulten, mit diesen wirklich blutbeschmierten, glitschigen Tempeln, mit den Priestern, die mit verwachsenen Ohrläppchen, die sich jeden Tag Blut abziehen mussten, mit den langen Fingernägeln, mit verfilzten Haaren. Also, das waren schon...
Muss kein schöner Anblick.
Das war kein schöner Anblick. Und dann aber vor allem dieser Akt, dass er jeden Morgen, dass er wieder den Menschen, wie die über den Stein gebogen wurden, damit der Brustkorb gespannt war, mit dem schnellen Schnitt den Brustkorb öffneten und das zuckende, blutige Herz herausholen, das war für die Spanier unerträglich. Und die sagten, das hört sofort auf. Und nicht nur das, sie haben überall auf diese Tempel kleine Madonnenfiguren aufgestellt, die sie aus Spanien mitgebracht hatten.
Also wenig sensibel für die Kultur dort und überhaupt nicht sensibel auch für die Menschenleben. Denn die Eroberung ging ja doch in den ersten Jahren ausgesprochen blutig vor sich.
Ja, ausgesprochen blutig. Andererseits, das waren plus minus waren 1500 Mann, die Spanier, gegen diese Millionen Azteken. Und was Cortés sehr geschickt verstanden hatte, er hatte von Anfang mit sehr guten Dolmetschern, hatte sehr geschickt verstanden, die verschiedenen Stämme, die von den Azteken unterdrückt wurden, seit vielen Jahrhunderten, auch von den Jahrzehnten, die zu neuen Koalitionen zu schmieden, dass sie die Aztekenherrschaft abwarfen. Die meisten kamen ums Leben durch die Hilfsvölker. Die waren viel brutaler noch als die Spanier. Danach aber fängt ein neuer Abschnitt an. Die Spanier, die an Seuchen eingeschleppt, die hatten auch eben, wie ich sagte, das Herzstück der Kultur zerstört. Die brachten Franziskaner mit, die sich bemüht hatten, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, die hatten sich die Zähne abschleifen lassen, um die Aztekensprache besser zu erlernen. Die hatten alles gegeben, um die Azteken davon zu überzeugen, nur es ging nicht. Es wurden nur eine Handvoll getauft.
Also es gab gleich mit der Eroberung auch Missionierungsversuche, aber die haben überhaupt nicht funktioniert.
Ja,
was waren denn die Spanier in den Augen der Azteken für Menschen?
Vielleicht das wichtigste Moment überhaupt bei der Eroberung war, dass es alte Prophezeiungen gab, dass weiße Götter aus dem Westen kommen würden. Und am Anfang hatten die für weiß, die wussten nicht genau, sind das jetzt Himmelsboten, sind das weiße Götter. Und die hatten noch nie Pferde gesehen, die hielten die für Hirsche. Die hatten nie Feuerwaffen gesehen. Also diese ganze Erscheinung war eine ungeheure, ich sagte eben schon, es waren zusammenballte Kulturen, aber eine ungeheure Schock, aber ungeheure Verblüffung. Die Azteken waren sehr, sehr tapfer, sehr mutige Kämpfer. Nur in diesem anderen, zupackenden Geist der Christen waren sie überhaupt nicht gewachsen. Dass die Christen im Grunde keine Geheimnisse, die Christen hatten keine heiligen Berge, die hatten keine heiligen Haine, die hatten, bei den Christen war schon die christliche Aufklärung hat die sehr wagemutig gemacht. Die wussten, Gott sitzt nicht oben auf dem Baum, Gott sitzt doch nicht auf dem Mond, lässt er die Beine runterbaumeln. Die hatten, vor all dem, wovor die Azteken zitterten, davor hatten die Christen überhaupt keine Angst.
Und trotzdem haben ja die Azteken vom Christentum nicht viel gehalten.
Ja, die hatten nicht, also am Anfang, sie waren verblüfft und dann hatten sie aber gesehen, dass die Christen, dass sie jetzt keine, sich nicht als Christen kamen, sondern es waren zum Teil, man muss ja wissen, das war ein Ungeheures wie heute im Irak. Wenn man das liest, die ganzen privaten Schutzunternehmen, da gehen die ganzen Söldner, die hingehen, das zieht Wegelager, das zieht auch viele schräge Vögel aus der ganzen Welt an, die kämpfen wollen, die sich bereichern wollen.
Also ein bisschen auch der Auswurf der spanischen Gesellschaft.
Unbedingt, unbedingt. Und es gibt eine These, dass die Spanier, die hatten die Pest eingestellt, verschiedene Krankheiten, die waren immun dagegen, weil sehr viele bei den Spaniern kamen aus der Extremadura, das waren Schweinehirten gewesen. Und durch diese Schweine, die waren durch den Umgang mit den Schweinen, waren immun gegen die Krankheiten geworden, die sie gehabt hatten.
Also die ersten Missionierungsversuche mit den Franziskanern, die ja Cortés extra geholt hat, sind, kann man sagen, vollkommen gescheitert. Ja. Und dann kam dieses großartige Ereignis, diese Erscheinung. Wie war das?
Das geht dann so, dass eines Morgens am 9. Dezember 1531, dass da morgens Juan Diego, das war ein frisch getaufter Indio, einer der sehr wenigen, war auf dem Weg in die Hauptstadt Mexikos. Dieses Tenochtitlan lag in einer Lagune und er machte sich auf den Weg außenrum auf einem Hauptdamm, der da in die Stadt führte. Also die Stadt lag mitten im Wasser, dass ich morgens sehr früh aufmachte. Und dann folgt einer, wenn ich nur dem Text folge, der es damals aufgeschrieben hat, einer der entzückendsten Stücke der Weltliteratur, dass er morgens, in der Morgendämmerung, kam an einem Hügel vorbei und hörte dann plötzlich Vogelstimmen, schöner als er jemals gehört hatte. Man muss dazu sagen, dass Vögel und Gefieder waren für die Azteken ungeheuer wichtig. Also Farben, Vögel, also im Grunde, das fing an, als wären sie angesprochen worden in ihrer schönsten Sprache, mit Vogelstimmen. Und er sagte nach diesem Text, so etwas Schönes hätte er noch nie gehört. Dem muss ich folgen. Dann ging er den Hügel hoch, plötzlich hörten die Stimmen auf, dann hörte er, die Vogelstimmen hörten auf, dann hörte eine Stimme von oben runter, Juan, Juanito, Diegolein, komm doch mal zu mir. Dann stand er oben in der Morgenröte, stand eine junge Frau, die ihn zu sich rief. Und dann fangen fast, für mich sind es fast zumindest die liebreizendsten und entzückendsten Dialoge, auch sicherlich der christlichen Dialoge, in der christlichen Literatur fangen an, von der Jungfrau mit diesem Bauer, wie er sich vor sich hinwirft und wie er so entzückt ist, aber wie er auch ist. Und sie sagt dann, ich bin die unbefleckte Empfängnis und ich will haben, ich möchte hier deinem Volk den wahren Gott zeigen. Und darum soll hier auf diesem Hügel soll eine Kirche gebaut werden, wo die Leute hinkommen sollen und mir ihre Sorgen bringen sollen.
Und dann hat sie ihn zum Bischof geschickt, ja. Und er sollte ihm das sagen, aber da ist er ja erstmal natürlich, muss man sagen, mit dieser Geschichte nicht so gut angekommen. Ja.
Dieser Hügel, auf dem sie ihm erschienen ist, das war auch der Hügel von einer alten Muttergottheit unter den Azteken. Der Bischof dachte, er will mich reinlegen, hier ist ein witziger Bauer, der will unter dem Mantel des Christentums will der weiter die alten Kulte pflegen, was sie oft gemacht haben.
Ja, dann hat ihm also der Bischof nicht geglaubt und er ist wieder zurückgegangen und hat dann diese Erscheinung wieder getroffen, Maria wieder getroffen und hat sie gebeten, sie soll ihm doch einen Beweis mitgeben. Und der war ja dann ganz schlagend und überzeugend.
Ja. Die Geschichte geht über 4 Tage, über 4 Begegnungen, eine ist schöner als die andere, auch vor mit den Vögeln. Und dann am nächsten Tag wird das gesteigert, dass er oben auf dem Hügel Blumen sieht. Sie sagt, geh da oben hoch und pflücke Blumen als Zeichen. Es war im Winter gab es keine Blumen. Und dann geht er hoch und sieht die schönsten Blumen, die er jemals gesehen hat. Die schönste, es glitzert, wie das beschrieben ist, so ein wunderbarer Farbteppich. Und diese Blumen soll er pflücken und in seinem Mantel ihr zurückbringen. Sie schaut die Blumen an, nimmt sie einmal in die Hände, haucht sie an, legt sie in das Tuch zurück, gibt sie ihm und sagt, bring die dem Bischof. Diese Blumen sind das Zeichen. Er bringt sie zum Bischof. Es gibt wieder Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten werden wieder überwunden. Und dann kommt er wieder zum Bischof vorgelassen, auch weil die Blumen so unendlich schön duften und die Wächter vorne von dem Duft betört sind. Er bringt sie zum Bischof, er öffnet das Tuch, die Blumen fallen raus auf den Boden und auf dem Umhang bleibt dieses Bild zurück.
Über Maria von Guadalupe sprechen wir heute bei Weltkirche aktuell und unser sachkundiger Gast ist Paul Batte, Rom-Korrespondent der Tageszeitung Die Welt und Autor eines Buches zum Thema dieser Sendung. Herr Batte, Sie haben uns geschildert, was man über die Erscheinung der Gottesmutter Maria 1531 in Mexiko weiß und haben von dem Bild Marias gesprochen, das sie als Beweis für ihre Erscheinung auf dem Umhang Juan Diegos zurückgelassen hat. Und über dieses Bild müssen wir noch einiges sagen, denn das hat es ja wirklich in sich. Was ist denn auf diesem Bild zu sehen?
Das Bild zeigt eine junge Frau mit einem Mantel mit Sternen drauf, das ist das Äußere. Darunter trägt sie einen. Die Farben sind schwer zu beschreiben, weil die Farben sind out of this world. Die sind das Untergewand ist wie die Morgenröte, das ist unglaublich. Darüber ist ein Gazegewand, wo man gar nicht weiß, wie das gemalt sein kann. Das wie ein goldener Umhang, wie eine goldene Stickerei, die drüber schwebt. Diese Frau steht auf dem Mond. Unten ist ein kleines Männlein, hält sich unten an ihrem Mantel fest. Der Hintergrund ist ganz voll. Sie steht vor der aufgehenden Sonne, sie steht vor Sonnenstrahlen. Das Ganze öffnet sich in einem Oval in den Wolken. Ringsum wird es von Wolken, der Außenrand sind Wolken. Der Himmel öffnet sich. In dieser Öffnung steht die Sonne und vor der Sonne steht die Jungfrau. Und sie hat den Blick gesenkt und hat die Hände gefaltet.
Ist das ein Bild, wie es in der Offenbarung geschildert wird? Bei Johannes 12, die Jungfrau mit Sternen begleitet und so weiter?
Die Christen haben das so verstanden. Die Christen haben das sehr schnell so verstanden als die apokalyptische Madonna. Aber als ich eben sagte, das ist ein Bild mehr als 1000 Worte und das größte Wunder war, dass die Indianer es sofort noch viel umfassender verstanden haben. Dass die Jungfrau vor der Sonne stand, das heißt, sie war stärker als die Sonne. Jetzt brauchte man kein Blut mehr, um die Sonne aufgehen zu lassen, wenn es eine kleine, schöne junge Frau vor der Sonne steht. Sie steht auf dem Mond. Das heißt, sie hat den Mondgott besiegt. Kurz und gut, die Azteken haben dieses Bild sofort gelesen, an allen Christen vorbei, an allen Konquistadoren vorbei, an allen Ungeheuerlichkeiten vorbei, die passiert waren. Also wie gesagt, die Ungeheuerlichkeiten, die da passiert sind, das sind die Folter, Ungeheuerlichkeiten, die Mirak, Kleinigkeiten dagegen. Das war den Azteken alles egal geworden. Als sie dieses Bild sahen, die hatten es gelesen wie ein Buch, die konnten darauf tanzen, die konnten singen, die sind danach zu Millionen in die Kirche geströmt. Wir sprachen eben schon davon, warum es jetzt dieses größte Wunder war. Da, als es auf der Kippe stand, wird das jemals zum Westen zählen, Südamerika, oder werden wir ein ungeheures Entsetzen vor der westlichen christlichen Welt haben, da kippt es nach dieser Erscheinung um und aber auch nach diesem Bild um. Dieses Bild war im Grunde das Tor über die ganze indianische und lateinamerikanische Welt in die Kirche hineingeströmt ist, zu Millionen. 9 Millionen wurden innerhalb von kürzester Zeit getauft.
Sie sagen, Herr Batte, die Indios konnten das Bild lesen gleich. Ja. Es war also genau auf ihre Symbolik hin ausgerichtet. Aber dieses Bild hat ja da noch längst nicht alle seine Geheimnisse enthüllt, sondern bis in die jüngste Zeit hinein kommen immer neue Wunder eigentlich aus diesem Bild zutage. Wenn wir einmal mit dem Material anfangen, was war denn das für ein Material?
Das war eine Agavenfaser, das war mit das Billigste, was es gab. Das war ein armer Bauer, dessen Umhang das war. Das hat die Qualität von einem Kartoffelsack gehabt. Und normalerweise verrottet diese Agavenfaser innerhalb von 20 Jahren. Dieses Gewebe, dieses Bauern hängt aber schon jetzt in der Kirche in Mexico City seit 400 Jahren. Und es fühlt sich an wie Seide, sagt jeder, der es mal berührt hat. Es ist ein sehr farbiges Bild drauf, aber es gibt überhaupt keine einzigen Farbpartikel.
Also niemand kann erklären, warum das Bild überhaupt heute noch hält und nicht zu Staub zerfallen ist. Gerade auch in dem Klima. Es war ja auch kein besonders schützendes Klima, sondern ganz im Gegenteil. eine feuchtheiße Zone, wo es eigentlich noch schneller hätte zerfallen müssen. Und jetzt sagen Sie, das ist aber auch gar nicht gemalt. Also man weiß gar nicht, wie diese Farben auf das Bild gekommen sind. Und es ist ja doch oft untersucht worden.
Ja, das ist oft untersucht worden. Es hat erstmal keine Grundierung. Jeder Maler weiß, ich nehme eine Leinwand, es muss dann grundiert werden, um überhaupt, damit die Farben überhaupt haften, damit sie nicht zerlaufen, damit sie nicht in die Fasern reinlaufen, das ganze Bild. Also es ist gegen alle Regeln der Malkunst entstanden und es hat keine Farben. Es ist einfach eine Verfärbung der Materie, eine Verfärbung der Fasern auf eine Weise, die bis heute absolut unerklärlich bleibt.
Es ist ja auch untersucht worden von Experten von Kodak und die haben gesagt, es hat den Charakter einer Fotografie.
Ja. Manche sagen, es hat den Charakter von Schmetterlingsflügeln oder es hat den Charakter, weil es auch es changiert im Licht. Es wäre wie Tarnfarben, wie Tiere Tarnfarben im Wald haben. Wenn man reinkommt von der einen Seite, sieht es anders aus wie von der anderen Seite, von dem jeder dem Winkel. Es ist, oder das ist Farben hat wie Blumen, die auch nicht angemalt sind. Blumen sind in sich farbig.
Also es ist absolut unerklärlich.
Vollkommen.
Alle Experten, die es untersucht haben, haben keine Erklärung dafür. Im Grunde ist es ja nur vergleichbar mit dem Turiner Grabtuch.
Das wäre das Einzige, nur dass dieses Bild der Jungfrau von Guadalupe ein absolut farbiges Meisterwerk ist. Das Turiner Grabtuch ist ja mehr wie ein Schatten. Ist ja wie ganz leicht, ganz zart, auch wunderschön, wunderbar eindrucksvoll. Keiner weiß, wie es zustande gekommen ist. Aber hier ist ein vollkommen ausgestaltetes Bild, was nicht nur ausgestaltet ist, vom Maltechnischen her, was unerreicht ist, sondern auch, dass es alles aufnimmt, was vorher schon gedacht war. Es gab diesen Bildtypus der Immaculata und der Purissima gab es vorher in Spanien schon. Es gab schon diese Bilder, dass die Mutter Gottes aufsteht. Das heißt, dieses Bild nimmt nicht nur, ist nicht nur eine Neuschöpfung, sondern es antwortet im Grunde auch auf alle Kunstbemühungen der Menschen in der alten Welt und in der neuen Welt. Also einmal die Indianer sahen es sofort, die sahen sofort, das war einen der ihren. Die hatten sich vollkommen mit dieser jungen Frau identifiziert, aber auch die Spanier.
Also dieses Bild ist voller Geheimnisse. Wir können jetzt gar nicht annähernd auf alles eingehen. Die Hörer mögen es in ihrem Buch dann nachlesen, Maria von Guadalupe, wo sie das alles beschrieben haben. Wir wollen nur kurz erwähnen, dass der Sternenmantel, den Maria da anhat, genau die Sternkonstellation am Tag der Erscheinung wiedergibt. Und wir wollen noch auf einen Punkt eingehen, den man erst in der allerneuesten Zeit durch digitale Technik erkennen konnte. Man hat in den Augen Marias auf dem Bild einiges entdeckt, was dem bloßen Auge des Betrachters ja verborgen bleibt. Was war das denn?
In hundertfachen Vergrößerung unter dem Mikroskop mit der Laser, mit der Digitaltechnik. Es sind kleine, das ist schon am Anfang des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts oder in den 20ern, ist das erstmals entdeckt worden, dass kleine Figuren, dass sich in den Augen was spiegelt. Und jetzt immer genauer untersucht worden, jetzt kann man sagen, dass sich in den Augen eine Szene spiegelt, die ganz und gar dem entspricht, was über die Entrollung, über die Enthüllung des Bildes erzählt worden ist. Man sieht da einen Bischof, man sieht einen Indio, man sieht eine indianische Familie, man sieht eine Übersetzerin. Man könnte sagen, das ist ja alles gesponnen. Das ist auch ein gutes Recht, man muss es auch sagen, es ist gesponnen, das ist ja so unglaublich. Es ist nur eine Sache verhindert, dass man es so sagen kann, weil dieses Bild ist ja, es hat ja zwei Augen und das in beiden Augen auftaucht. Sonst könnte man sagen, es ist wie ein Rohrschachttest, dann sieht man irgendwas, und liest irgendwas rein. Aber hier ist es so, das gleiche Bild taucht in beiden Augen auf und zwar so fein, wie es keiner malen kann. Kein Pinsel kann so fein malen. Und ist nicht nur das identische Bild, sondern ist exakt versetzt um die Krümmung, die in dem menschlichen Augenpaar ein Bild verschieben wiedergibt. Also es ist einfach menschenunmöglich sowas. Es wäre heute menschenunmöglich sowas herzustellen.
Und man muss sich sehr anstrengen, um nicht an die Übernatürlichkeit dieser Erscheinung zu glauben. Herr Batte, es sind noch viele Wunder damit verbunden. Das Bild hat Sprengstoffanschläge, hat vieles andere überstanden. Sie haben das in Ihrem Buch alles genau beschrieben. Und vorhin haben Sie ja erwähnt, dass Cortés mit drei Flaggschiffen da ankam. Der Santa Maria, der Pinta und der Niña. Ja. Und man kann das auch lesen als Satz. Santa Maria, Pinta, la Niña. Die heilige Maria malt das Mädchen, so heißt das ungefähr. Und nach der Musik werden wir noch über die aktuelle Bedeutung der Marienerscheinung in Guadalupe sprechen und auch über ihre ganz persönliche Beziehung zu diesem Ereignis. Maria von Guadalupe ist unser Thema heute bei Treffpunkt Weltkirche. Paul Batte, Rom-Korrespondent der Welt, hat uns die Wunder, die diese Erscheinung birgt, veranschaulicht. Und ein weiteres Wunder ist vielleicht, wie dieses Buch überhaupt zustande kam. Denn es war Ihnen ja nicht an der Wiege gesungen, dass Sie einmal über eine Marienerscheinung schreiben würden. Oder doch?
Vielleicht schon. Meine Mutter hat Marienlieder gesungen, aber ich glaube nicht, dass sie jemals von Maria von Guadalupe gehört hat. Vielleicht hat sie davon gehört. Sie hat von der Rosa von Lima erzählt. Aber ich hatte das vorher einfach nie gehört. Und das ist eigentlich auf mich das Erstaunliche, auch das Bewegende, dass ich war schon 51 Jahre alt, als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, also wenn die Geschichte zum ersten Mal erzählt worden ist. Was mich eben so verblüfft hat, dass ich als Deutscher, als Journalist, als Lehrer, der ich war, als Leser, als Christ, nichts davon gehört hatte. Und dass ich kenne Lourdes, Fatima, dass diese ungeheuerlich große Geschichte, dass als gäbe es einen sehr starken Filter über dem Atlantik, der es einfach nicht durchdringen lässt. Nicht, man muss sagen, nicht zu allen, weil der Papst ist vielleicht wahrscheinlich der größte Liebhaber der Mutter Gottes von Guadalupe. Darum seine erste Pilgerreise, die er gemacht hat, die ging sofort zu ihr. Am liebsten möchte er jetzt nochmal, der war so häufig da wie nirgendwo sonst. Der Papst hat sie auf seinem Schreibtisch stehen, weil der Papst ist natürlich ein großer Liebhaber der Mutter Gottes überhaupt, auch der Marienbilder. Er weiß, dass Bilder sehr, sehr wichtig sind. Aber er weiß natürlich auch den Unterschied dieses Bildes zu allen anderen, auch zu den schönsten Ikonen.
Sie sagten, als Sie es zum ersten Mal gehört haben, haben Sie sich eben auch darüber gewundert, aber es hat Sie jetzt auch nicht weiter bewegt. Wie sind Sie dann dazu hingeführt worden, so Schritt für Schritt dieses Buch zu verfassen?
Das heißt, als ich es zum ersten Mal gehört hatte, als wäre es, hatte ich nur als Erwähnung, da hatte ich es gar nicht wahrgenommen. Aber zum ersten Mal in Medjugorje hat mir, wo ich zufällig auch zum ersten Mal nach Medjugorje kam, da war eine junge Pilgerin, die hat mir zum ersten Mal die ganze Geschichte erzählt. Und ich dachte nur, wenn das stimmt, was sie erzählt, dann muss ich darüber ein Buch machen. Das ist ja unglaublich. Die hat es mir mehr oder weniger so erzählt, wie man es erzählen muss. Also nur die, man kann ja eine ganze Nacht darüber erzählen, man kann auch viele Nächte darüber erzählen. Südamerika erzählt schon seit Jahrhunderten darüber. Ich dachte nur, wenn das stimmt, dass ich diese Geschichte, was kenne ich nicht alles in der Literatur, Tolstoi, Dostoevsky, die großen Hemingway, das habe ich nicht alles in der Schule gelesen. Aber an diese Geschichte kommt eigentlich nichts ran. Und es ist ja keine erfundene Geschichte, sondern wirklich eine weltbewegende Geschichte. Sie hat die Welt bewegt. Und dann denke ich, das darf doch nicht wahr sein, dass diese Geschichte noch nicht geschrieben worden ist. Und als Journalist sucht man natürlich immer einen Scoop. Die Geschichte, die kein anderer hat, dass man irgendwas entdeckt. Das war eine Entdeckung, die schon ungeheuer lange entdeckt ist. Und die Bauern, wie gesagt, das ist die größte. Die Indianer wissen das, die Südamerikaner, die Mexikaner wissen das. Ganz Lateinamerika weiß das. Die strömen da zu 20 Millionen dahin.
Ja, es ist ja der größte Wallfahrtsort der Welt. Noch vor Jerusalem, Rom, Mekka und allen anderen heiligen und weniger heiligen Wallfahrtsorten, die es so gibt. Und als guter Journalist wollten Sie dann natürlich an Ort und Stelle auch recherchieren und sind dann schließlich nach Mexiko gefahren. Was haben Sie da erlebt?
Ich war damals so ein Journalist beim FAZ-Magazin, dem Magazin der Frankfurter Allgemeinen, und hatte meinen Chefredakteur überredet. Ich sagte, das ist die größte Geschichte, die wir jemals im Blatt hatten. Und es war ein sehr skeptischer Mann, ein sehr freundlicher Mann, aber ich dachte nicht im Traum dran, dass er jemals die Erlaubnis geben könnte, weil es der Zeitung da schon mal nicht so gut ging. Und dann sagte er, mach das, fahr dahin. Und ich kaufte mir das Ticket und machte die Hotelreservierung. Und dann war drauf und dran loszufahren, dann kam ein Anruf, das Magazin wäre eingestellt und ich wäre gefeuert, mehr oder weniger. Das heißt, ich bekam noch. Ich durfte also sofort, muss ich aufhören zu arbeiten. Da dachte ich, okay, meinetwegen, umso schöner, diese Geschichte mache ich auf eigene Faust. Das war alles mein Glück. Und hätte ich die Geschichte geschrieben fürs Magazin, als Journalist ist es so, wenn man eine große Geschichte gemacht hat, man hakt es noch ab. Man kann ja gar nicht anders leben. Man kann nicht in jeder Geschichte, über die man schreibt, sein Herz verlieren, auch wenn man es noch tut. Man muss ja noch weiterleben. Und so war es, plötzlich bekam ich dadurch ein halbes Jahr Zeit. Ich hatte ein halbes Jahr bezahlten Urlaub, hatte den Dienstwagen, hatte alle Möglichkeiten noch und konnte recherchieren, wie ich nie zuvor recherchieren konnte. Aber eben nicht mehr als Journalist. Plötzlich war ich dann über diese Geschichte zum Schriftsteller geworden. Ich hatte vorher ein paar Bücher geschrieben, aber im Grunde waren es immer so Kompilationen von Artikeln. Und diesmal war es zum ersten Mal eine große, ganz eigene Reportagegeschichten. Dann kam ich eben nach Mexiko und dann kann man eigentlich nur von dem Bild, kann man es eigentlich fast nur so machen, wie die ganzen Bauern es machen, in die Knie gehen und staunen und beten. Also das ist so überwältigend.
Also Sie haben ja, als Sie dahin gefahren sind, schon sehr viel gewusst über dieses Bild. Und war es dann trotzdem noch etwas anderes, wirklich davor zu stehen? Hat es Ihnen eine neue Qualität der Erkenntnis vermittelt?
Unbedingt. Unbedingt. Und zwar auf eine Weise, dass ich gar nicht aufhören konnte, jeden Tag dahin zu fahren, also Stunden davor zu verbringen. Als Pilger geht man hin, betet sein Vater Unser, kauft seinen Rosenkranz, nimmt dann eine Messe teil, ist weg und kommt im Grunde kaum an das Bild dran. Im Grunde wird man vorbeigeschoben. Aber ich war allein, ich hatte keine Zeit, keiner rief mich an, keiner drängte mich. Ich konnte tagelang vor dem Bild sein. Und das Rätsel wird immer größer. Und es war ein Love Affair.
Und als Juan Diego dann heilig gesprochen wurde vom Papst, das war 2002, da konnten Sie wieder mit dabei sein, denn dann waren Sie Rom-Korrespondent und Vatikan-Korrespondent für die Welt. Eigentlich wieder ein kleines Wunder, dass ich hier Ihre Beschäftigung mit Maria von Guadalupe abrunden konnte. Wie war das, mit dem Papst dahin zu fliegen?
Das war wie ein Weg. Der ganze Weg war im Grunde nicht besät mit Blumen, aber ringsherum immer wieder tauchten Blumen davor und denkt, das darf doch nicht wahr sein. Dass ich plötzlich mit dem gleichen Maschine vom Papst saß und dahin fuhr. Ganz ehrlich, das war das Wunderschöne, mit dem Papst zu sein, mit Petrus dahin zu fahren. Und dann war die Heiligsprechung war was Wunderbares. An das Bild kam ich nicht halb so nah ran. Ich hatte nur ein Fernglas, ich sah aus der Ferne. Das war, als hätte man sich verliebt, dann würde die Frau nur wiedersehen, nachher groß hinten eine Menge. Aber es war längst nicht diese Intimität. Es war eine andere Dimension geworden. Und dann mit dem Papst zurückzufliegen, als man sah, dass die ganzen, wie die Mexikaner den verabschieden, also auch wie der Papst und die Mexikaner auch eine Liebesaffäre im Grunde haben, wie sie die verehren, nicht nur, wie sie ihn verehren, wie die ihn lieben, als die Maschine abhob, dass sich die Mexikaner in Mexico City in den Straßen versammeln mit Spiegeln und Glasscherben, kleine Lichtsignale hochwarfen zu der Maschine. Das war wie ein kleines Sternwunder am helllichten Tag.
Ja, nun gibt es ja eine ganz interessante Entwicklung in Lateinamerika. Die katholische Kirche, die bisher dort alles beherrscht hat, religiös gesehen, kommt schwer in Bedrängnis. Sekten, auch evangelikale Bewegungen jeglicher Prägung, vor allem aus Nordamerika, dringen in die Länder Lateinamerikas und die Stoßrichtung scheint ja auch direkt gegen Maria zu gehen, direkt gegen den Katholizismus. Kirche Not tut da ja sehr viel, um der Kirche zu helfen, dass sie sich da behaupten kann. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Natürlich betrüblich, bedrohlich. Andererseits ist natürlich Maria. Maria ist die Frau, die der Schlange in den Kopf zertritt. Man muss sich Sorgen machen, aber man darf keine Angst haben. Wer die Kirche in der Tiefe, die Kirche Lateinamerikas, überhaupt die Kirche in der Tiefe angreifen will, muss was gegen Maria unternehmen, muss Maria zur Seite schaffen. Dann wird es die Theologie zu einer Ideologie, dann macht man auch im Grunde ihren Sohn zu einem Monster, was wäre vom Stern gefallen, anderer Stern gefallen, aber sie war ja die Mutter Jesu. Ist ja keiner, der so nah war, keiner, wenn wir uns Jesus anschauen, wie kann er denn ausgesehen haben? Als Katholiken glauben wir an die Jungfrauengeburt. Das heißt, genetisch, wenn es ein Bild auf der Welt gibt, wenn es ein Gesicht auf der Welt gibt, was ihm geglichen hat, dann war es sie. Er muss ihren Blick geerbt haben. Wenn man das einfach nur konsequent durchdenkt, hat Maria zu ihm eine ungeheure Nähe. Und nicht nur das, der Mensch ist ja erstmal ein Kind seiner Eltern. Er ist ein Gemeinschaftswesen. Und er ist eben nicht der Held, er ist eben nicht kein Atlas, er ist eben kein Götterbote, der von Berg zu Berg über die Berge springt. Es gibt der anthropologischen, es gibt dem Menschsein, Jesu gibt es eine ungeheure Komponente, das macht es unheimlich viel vielfältiger. Wenn man Maria wegnimmt, lässt man den Sohn mit verarmen und auch, ich will nicht sagen vertrocknen. Der Sohn verliert sein Leben, der Sohn wird rückt in größere Ferne.
Also das Bild bleibt bedeutsam, besonders für Lateinamerika, aber nicht nur für diese Region, auch uns hat es eine Menge zu sagen. Das war Weltkirche aktuell, heute mit der faszinierenden Geschichte von der Patronin Lateinamerikas, Maria von Guadalupe. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, liebe Hörer, dann besorgen Sie sich das Buch von Paul Batte, Maria von Guadalupe heißt es. Ihnen, Herr Batte, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Das war Weltkirche aktuell. Wir wiederholten heute ein Gespräch mit dem Publizisten Paul Badde über Maria von Guadalupe, die Patronin Lateinamerikas. Paul Badde ist übrigens Herausgeber des Vatikanmagazins, also einer Zeitschrift, die wirklich an den Quellen der katholischen Kirche schöpft. Und wenn Sie ein kostenloses Probeexemplar bestellen möchten, haben Sie Gelegenheit dazu unter vatikan-magazin.com oder aber per Anruf an den FE Medienverlag unter Telefon 07563 92005. Nächste Woche geht es dann weiter hier in unserer kleinen Reihe Bilder der Kirche. Dann geht es um das Turiner Grabtuch und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind und einschalten. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen schönen und gesegneten Sonntag.